Gesegnete Ostern, ein frohes Osterfest wünscht Ihnen hier bei Radio Horeb und Radio Maria Marienkuhl. Unser Thema heute, den Auferstandenen bezeugen, und zu Gast ist bei uns Benefiziat Tobias Brandtl aus Wiegratsbad. In den Läden wird jetzt die Osterdekoration abgebaut oder sie ist schon längst verschwunden. In der Kirche aber hat die Osterzeit erst richtig angefangen. Wir sind mitten in der Osteroktav. Eine Woche lang feiert die Kirche das Hochfest Ostern und die ganze Osterzeit geht dann noch bis Pfingsten 50 Tage lang. Osterfeiern heißt nicht nur Ostereier und Osterhasen essen, sondern Christus als den Auferstandenen, den Lebenden entdecken und bezeugen. Den Auftrag dazu haben die Frauen gleich am Ostermorgen bekommen, die den Verstorbenen, so meinten sie, gesucht haben am Grab. Der Engel aber sagte zu den Frauen, so heißt es dann im Evangelium, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und dieser Auftrag wird an Christi Himmelfahrt noch einmal mit dem Sendungsauftrag besiegelt an die Jünger, geht in alle Welt und macht alle zu meinen Jüngern. Was damals für die Jünger galt, gilt auch heute für uns. Und wie das gehen kann, wie wir heute den Auferstandenen bezeugen können, darum geht es heute in unserer Sendung. Zu Gast ist, wie gesagt, Benefiziat Tobias Brandtl von der Gebetsstätte Wiegratsbad. Grüß Gott und frohe Ostern, Herr Benefiziat.
Herzliches Grüß Gott und auch frohe Ostern von mir aus.
Schön, dass Sie heute bei uns sind in der Osterwoche. Wie haben Sie denn die Kar- und Ostertage gefeiert?
Ja, natürlich in der Gebetsstätte in Wiegratsbad, wo ich im Einsatz bin, und auch in einer Pfarrei, wo ich ja Dienst tun durfte, den Pfarrer vertreten durfte. Und das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis wieder.
Wenn es heute um dieses Thema geht, den Auferstandenen bezeugen, waren Sie denn schon immer gläubig oder gab es bei Ihnen mal so eine Initialzündung, so ein Erlebnis, wo Sie sagen konnten, ja, Jesus lebt und ich bin ihm begegnet?
Also das kann ich wirklich genau eigentlich sagen. Ja, es war 1997 im Beichtstuhl, im September 97 im Beichtstuhl in einer Beichte, wo ich sehr konkrete Erfahrungen machen durfte, dass Jesus wirklich lebt und mich liebt und auferstanden ist und mir die Sünden vergeben hat, die ich ihm in der Beichte bekannt habe.
Manche sagen ja so, die Beichte ist das Ostergeschenk Jesu. Manche fragen sich vielleicht, warum gerade Ostergeschenk? Vielleicht können Sie dazu was sagen noch.
Jesus hat, und für mich ist das so ein schönes Bild in diesem Kreuz, ja, das er getragen hat, wo er gehangen hat, alle unsere Kreuze mit hineingenommen, unsere Schuld, unsere Sünde getragen und den Tod dafür erlitten. Und durch seine Auferstehung, ja, hat er uns befreit und erlöst durch das Kreuz und den Sieg, ja, in der Auferstehung. Und so haucht er die Apostel an, empfangt den Heiligen Geist als Auferstandener, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das ist diese wunderbare Zusage, die er uns auch heute macht.
Johannes Paul II. Hat einmal so schön gesagt, jeder hat ein Recht auf die persönliche Begegnung mit seinem Erlöser, und das ist in der Beichte. Vielleicht ist das gerade für Sie dann auch dieser Punkt gewesen, ihn
sehr
zu nehmen.
Ja.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag, den Auferstandenen bezeugen.
Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich heute Ihnen ein paar Impulse weitergeben darf, ja, den Auferstandenen bezeugen, was für mich wirklich auch ein wichtiges Thema geworden ist. Mein Primitspruch war und ist die aus dem ersten Johannesbrief: Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Und für mich ist das ein besonderes Wort geworden, oder ist es ein besonderes Wort, das auch mit dem Auferstandenen zu tun hat, in besonderer Weise, dass wir durch ihn leben, ja, von ihm leben, aus seiner Kraft, aus der Kraft des Todes am Kreuz und seiner Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und so möchte ich in dieser Kraft und der Freude der Auferstehung mit Ihnen zu Beginn ein kurzes Gebet sprechen, das ich aus dem Tagebuch der heiligen Faustina entnommen habe, um ja wirklich jetzt einen Akt des Vertrauens zu setzen, dass er jetzt in unserer Mitte ist, der Auferstandene, und ja uns hilft, unsere Herzen zu öffnen, dass wir ihm begegnen mögen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich kenne die ganze Macht deiner Barmherzigkeit und vertraue darauf, dass du mir alles geben wirst, was dein schwaches Kind benötigt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Lumen Christi, Christus das Licht, ein ganz besonderer Moment, den wir vor kurzem in der Osternacht wieder erlebt haben, wenn es ausgerufen wird, dreimal wir es hören, diesen Ruf, und dabei die brennende Osterkerze in die dunkle Kirche getragen wurde. Alle antworten mit dem Ruf Deo Gratias, Dank sei Gott. Wenn in der Osternacht die Osterkerze in die dunkle Kirche und bis zum Altarraum getragen wird, dann ist das wie ein Siegeszug des Lichtes. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat alle Chaosmächte besiegt. Und dabei wird es dann in der Kirche immer heller. Das Licht der Osterkerze breitet sich aus. Die Gläubigen, die ihre mitgebrachten Osterkerzen entzünden, geben dann auch das Licht einander weiter. Und das ist ein wunderbares Bild, wenn die Gläubigen einander das Licht Christi weitergeben. Das Licht des Auferstandenen wird sich in der Finsternis der Welt immer mehr ausbreiten, sich unauslöschlich durchsetzen und die Dunkelheit vertreiben. Jesus ist auch mit dem, was er gesagt und getan hat, in besonderer Weise Licht und Orientierung für unser Leben. Er ist das Licht für unseren Weg, damit wir wie die Osterkerze in der Dunkelheit leuchten können. Wenn wir mit dem Herzen beten, wenn wir ihm in den Sakramenten begegnen wollen, wenn wir ihn in unser Leben hereinholen wollen, ihn bitten zu kommen, unser Leben zu verändern, wenn wir ihm begegnen wollen in den Gottesdiensten der Heiligen Eucharistie, wenn wir auf das Wort Gottes hören, wenn wir es in unser Herz lassen, ja, dann lassen wir uns gewissermaßen entzünden von diesem Licht Gottes, von Jesus selbst. Und dann können wir mit den Aposteln sagen, wir können dann unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Die Apostel Petrus und Johannes sprechen mit allem Freimut über das Große, das sie mit ihrem Herrn erfahren und erlebt haben. Diese großen Zeichen auch nach seiner Auferstehung, das leere Grab, das Schweißtuch, das an einer besonderen Stelle lag, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, mit seinen verklärten Wunden, er hat mit ihnen gegessen, getrunken, sie haben ihn angesprochen, er hat sie angesprochen, ja, diese konkreten Begegnungen mit dem Auferstandenen, und ja, so können sie gar nicht anders. Sie müssen dieses Licht verkünden, mit dem sie entzündet worden sind. Sie können es nicht für sich behalten. Alle sollen doch diese erhellende, frohe Botschaft erfahren. Weil die Apostel von der Kraft des Wortes regelrecht überwältigt und durchdrungen worden sind, besitzen sie eine Freude und eine Kraft, die andere zu einem erfüllten Leben führen will. Und auch heute braucht es Apostel, braucht es Menschen, die von Gott bewegt, von seinem Licht entzündet sind, wie es in der Osternacht mit dem Licht Christi wunderbar gezeichnet ist, eben eine mitreißende Begeisterung zeigen, die der Beziehung mit Gott entspringt. Viele Menschen fragen und suchen bewusst oder unbewusst nach dem Sinn des Lebens. Doch wie oft gehen Menschen Wege, die nicht zum Glück führen, also nicht den Sinn ausmachen, für den sie geschaffen sind. Durch das Evangelium sind wir immer wieder eingeladen, die Bedeutung unseres Lebens zu entdecken und zu ergründen, Jesus Christus, Sinn und Ziel unseres Lebens. Darum braucht es überzeugte Verkünder der frohen Botschaft, Apostel, die das Wort Gottes mit neuer Leidenschaft verkünden. Und so sind wir gerade auch in diesen Tagen eingeladen, uns diese Zeichen schenken zu lassen, die uns der Auferstandene machen will, dass wir ihn erkennen als gekreuzigten und auferstandenen Herrn, diese Zeichen, die er uns auch heute schenken will, dass wir ihm begegnen können, dass wir ihn schließlich bezeugen können mit aller Kraft und Freimut in der Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Hörerinnen und Hörer, dazu sind wir eingeladen und das dürfen wir uns schenken lassen in diesen Tagen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Hier liegt der tiefe Urgrund, woraus und warum wir uns überhaupt bemühen wollen und auch müssen, den Auferstandenen zu bezeugen. Denn Jesus Christus, von Gott dem Vater gesandt, er ist die Tür zu einem erfüllten Leben. Er selber sagt von sich: Ich bin die Tür. Und wer durch mich eingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Bild von der Fülle verweist über irdische, materielle Glückseligkeit hinaus, wenn er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Im Pascha-Mysterium Jesu Christi liegt dieses neue Leben in Fülle begründet. Im Leben Jesu, in seinem Leiden, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung bis hin zu seiner Himmelfahrt. Hier erweist sich die unendliche Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die den Menschen schon in dieser Welt beziehungsweise in Fülle darüber hinaus Erlösung und Heil gewährt. Die Jünger Jesu werden in der Begegnung mit dem Auferstandenen beauftragt: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Dieser Auftrag hat bis heute seine Gültigkeit nicht verloren. Wenn es mit dem heiligen Paulus, sind wir also Gesandte an Christi statt. Denn die Liebe Christi drängt uns. Ja, sie drängt uns von neuem Zeugen Jesu Christi, Verkünder des Evangeliums, der Freude des Evangeliums in dieser Welt zu sein. Vom Apostel Paulus gibt es im 1. Korintherbrief eine Stelle, die mich immer wieder sehr bewegt, ja aufrichtet, ermutigt, aus der Kraft des Glaubens an die Auferstehung Jesu zu leben, wenn es zunächst heißt: Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden, und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Ja, Paulus, der das so aufzeichnet und es einmal zeigt: Wie wäre es, wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre? Was hätten wir dann? Also auf einer diffusen Sehnsucht nach irgendeinem Gott lässt sich, so Paulus, kein Glaube gründen. Der Glaube der Christen bezieht sich auf den lebendigen Gott der Bibel, und dieser hat sozusagen ein sehr konkretes und wahrhaftes Lebenszeichen von sich gegeben: die Auferweckung Jesu von den Toten. Die Auferstehung Jesu ist der entscheidende Grund, gerade an diesen unseren Gott zu glauben, alle unsere Hoffnung und Vertrauen in ihn zu legen und nicht in all die anderen falschen Götter, die uns oft so aufgezeigt werden. Und so heißt es im Korintherbrief: Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. So heißt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Benedikt der 16. hat in seinem Jesusbuch genau darüber geschrieben. An den Glauben von Ostern, den Glauben an die Auferstehung von Jesus von Nazareth. Er schreibt, der christliche Glaube steht und fällt mit der Wahrheit des Zeugnisses, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Wenn das nicht so wäre, hätte das Christentum wohl einige Ideen von bemerkenswerten Vorstellungen über das Sein und das Sollen formuliert, wäre also eine religiöse Weltanschauung und Jesus eine religiöse Persönlichkeit, die uns vielleicht zum Nachdenken einladen könnte. Aber es wäre alles dies kein Maßstab für die Fragen nach dem Woher und Wohin und Wozu. Nur wenn Jesus auferstanden ist, ist wirklich Neues geschehen, das die Welt und die Situation des Menschen verändert. Nur wenn Christus auferstanden ist, haben wir einen Maßstab, auf dem wir uns verlassen können, denn dann hat Gott sich wirklich gezeigt. Soweit die Worte aus dem Jesusbuch von Benedikt dem 16. Und Benedikt betont im Blick auf die Auferstehung Jesu also erstens die Wahrheit des Zeugnisses und zweitens, dass wirklich Neues geschehen ist und eben drittens, dass dies die Welt verändert. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das so hören, dann erfüllt uns das mit Freude und Zuversicht, dass dies unser Maßstab ist, an dem wir uns orientieren dürfen und sollen. Bei den orthodoxen Christen ist es üblich, sich den Ostergruß zu schenken, der so klingt, als müsse man sich die Wahrheit dieses Ereignisses förmlich gegenseitig versichern. Wenn sie sagen, Christus ist auferstanden, und sie darauf antworten, er ist wahrhaftig auferstanden. Und es ist ja auch unglaublich, dass soll einer, der wirklich tot war, wirklich von den Toten auferstanden sein. Ja, Gott selber kleidet sich in Jesus Christus in menschliches Fleisch, um einzutauchen in unsere Schwäche, in unsere Sünde und Verlorenheit. Im Exultet, dem feierlichen Osterlob der Osternacht, heißt es, er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Das wahre Lamm, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Gott vereint sich mit seiner gefallenen Schöpfung und stellt, liebe Hörerinnen und Hörer, so alles auf den Kopf. Christus hat die Ketten des Todes zerbrochen. Und somit gilt, dass alle, die getauft sind, die an ihn glauben, die ihre Sünden bereuen, die mit seiner Gnade mitarbeiten wollen, vor allem auch unter der Beobachtung der Gebote und die ständige Bereitschaft zur Umkehr zeigen, ja, so wird es wirklich wahr, wie es im Osterlob, dem Exultet heißt, von den Lastern der Welt geschieden werden, von ja, all dem Elend der Sünde entrissen werden durch Jesus Christus, so sinngemäß im Exultet. Denn wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. Auch das noch ein Zitat aus dem Osterlob, dem Exultet. Liebe Hörer und Hörer, welche tiefe und wunderbare Aussage. Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Das Erlösungswerk Christi hat die Voraussetzung für das Heil aller Menschen geschaffen. Und dieses Heil bedarf dann auch allerdings der Annahme durch den einzelnen Menschen. In dieser Annahme leben wir also als Getaufte nicht mehr einfach nur so vor uns hin, sondern wir leben für ihn. Unsere Maßstäbe im Umgang miteinander sind nicht mehr die der Menschen, sondern die Maßstäbe Gottes. Und wir sind nicht mehr die Alten, sondern neue Menschen. Wir haben Christus angezogen, wie es auch in der Taufe heißt, wenn dem Täufling das Taufkleid überreicht wird. Ja, Christus angezogen. Das heißt, ab jetzt drängt uns die Liebe Christi. Und das ist dieses Neue. Durch die Auferstehung Jesu ist seine Liebe zum Grundgesetz dieser Welt geworden. Dieses, ja, Grundgesetz, das uns aufrichtet, das uns heilt, das uns frei macht, das uns ja wirklich zu Zeugen werden lässt, dass etwas Neues angebrochen ist. Auch wenn noch vieles zum Tod hin drängen mag, überall, wo die Liebe Christi gelebt wird, da kommt das neue Leben in den Vordergrund, und dieses neue Leben ist der einzige brauchbare Beweis auf die Wahrheit des Zeugnisses. Kurt Martium schreibt das in einem seiner lyrischen Texte mit diesen Worten: Ihr fragt, wie ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt's die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt, die Auferstehung derer, die leben. Ich weiß nur, wozu er uns ruft, zur Auferstehung heute und jetzt.
Den Auferstandenen bezeugen, das ist unser Thema heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Benefiziar Tobias Brandl aus Wickratsbad ist bei uns zu Gast. Sie hören den zweiten Teil des Vortrags.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, durch die Auferstehung Jesu ist die Liebe Jesu seine Wahrheit zum Grundgesetz dieser Welt geworden, die uns und unsere Welt verändert, ja, verändern kann. Wunderbar zum Tragen kommt diese Veränderung, wie ich es schon eingangs erwähnte, in der Osternacht mit der brennenden Osterkerze, die die Dunkelheit vertreibt. Dieses Licht springt gewissermaßen über auf die Kerzen, die wir in unseren Händen halten. Dieses Osterlicht ist ein Symbol für die Veränderung, die mit der Auferstehung Jesu gegeben ist. Er, das Licht der Welt, das allein heilbringende Veränderung schaffen kann. Und je mehr wir uns selbst entzünden lassen wollen von diesem Licht, je mehr muss die Dunkelheit in unserem Leben, in dieser Welt weichen. Und in der Lesehore der Kirche habe ich von Johannes von Neapel einen wunderbaren Text entdeckt. Er hat im Jahr um 550 gelebt, und so möchte ich einfach diesen Text Ihnen vortragen. Ist der Mensch in seinem Inneren erleuchtet, so strauchelt er nicht. Er weicht vom Weg nicht ab und duldet alles. Wer von Weitem die Heimat sieht, nimmt die Beschwerden auf sich und lässt sich durch die zeitlichen Dinge nicht betrüben. Er hat in Gott seinen Halt. Er bezwingt sein Herz und erträgt in seiner Demut, hat er die Geduld. Der in Finsternis saß und im Schatten des Todes, in der Finsternis des Bösen und im Schatten der Sünde. Der schaudert, wenn es hell wird, er schaut ihn, bereut, errötet und spricht: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Groß ist das Heil, meine Brüder. Dieses Heil fürchtet die Krankheit nicht, hat keine Angst zu ermatten und achtet der Schmerzen nicht. Wir müssen daher rückhaltlos, nicht nur mit der Zunge, sondern auch mit dem Geist rufen: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn er erleuchtet, wenn er rettet, wen sollte ich dann fürchten? Mögen die Nebel der Einbildungen kommen, der Herr ist mein Licht. Sie können kommen, aber sie kommen nicht voran. Sie kämpfen gegen unser Herz, aber sie besiegen es nicht. Möge das Begehren mit seiner Blindheit kommen, der Herr ist mein Licht. Er ist unsere Kraft. Er schenkt sich uns, wir schenken uns ihm. Diese wunderbaren Gedanken helfen uns ja zu unserem Thema heute, dem auferstandenen Bezeugen von Johannes von Neapel, ja, der uns helfen will, in Christus unser Licht und unser Heil zu sehen, ja, dass wir wirklich von ihm her leben dürfen, der uns ja Kraft gibt, Mut macht, uns aufrichtet, dass wir nicht vor Angst ermatten, dass wir nicht aufgeben, sondern immer wieder diese neue Perspektive entdecken, zu der wir gerufen sind. Wenn wir das alles so bedenken, tut sich eben eine neue Perspektive von Hoffnung auf, die unser Herz verändert, verändern kann. Uns umfängt dann unweigerlich eine freudige Zuversicht, Dankbarkeit und Sicherheit, die wir nicht für uns selbst behalten können, wenn sich uns diese Perspektive der Auferstehung kundtut. Wir brauchen dieses Licht so notwendig in dieser Welt, in der sich so viele Fehlhaltungen des Geistes breit gemacht haben, wie sie auch Dr. Peter Egger auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche in diesem Jahr ja beschrieben hat, wie sie sich eingeschlichen haben, ja, in unsere Welt. Haltungen, die sich höchst zerstörerisch auf das Leben des Menschen auswirken, das Licht des Auferstandenen zurückdrängen, in einem Individualismus ohne Gemeinschaft, einer Freiheit ohne Werte, in der Liebe ohne Verantwortung, bei einer Sexualität ohne Fruchtbarkeit, bei der Arbeit ohne Berücksichtigung des Menschseins, in einem Materialismus ohne geistige Werte, bei einem Leben ohne höheren Sinn. Diesen Punkten beschreibt er diese Fehlhaltungen des Zeitgeistes. Und umso mehr sind wir gerufen als Gläubige, diesem ja sozusagen ein Gegenüber zu stellen, indem wir mit dem Sieg Jesu Christi leben, aus dieser Hoffnung leben und so wieder Licht hineinbringen in diese Dunkelheit, den Auferstandenen bezeugen, um so ja gerade diese Gedanken umzudrehen und ja die wahren Haltungen unserer Zeit neu aufzuzeigen, um die es geht, die uns zum Leben bringen, ja, die unser Menschsein aufrichten und heil machen. Bei einer Predigt in der Osternacht, es war 2009, sagte Benedikt XVI, in der Taufe sagt Gott zum Täufling, es werde Licht. Der Täufling wird ins Licht Christi hineingehalten. Christus scheidet nun zwischen Licht und Finsternis. An ihm erkennen wir, was wahr und falsch, was Helligkeit und was dunkel ist. Mit ihm geht uns das Licht der Wahrheit auf. Als Christus einmal die Menschen sah, die zusammengekommen waren, um ihn zu hören und von ihm Orientierung erwarteten, hatte er Mitleid mit ihnen, weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Inmitten der einander widerstreitenden Strömungen ihrer Zeit wussten sie nicht, woran sie sich halten. Wie viel Mitleid muss der Herr auch mit unserer Zeit empfinden, ob all des großen Geredes, in dem sich doch eine große Orientierungslosigkeit verbirgt. Wohin sollen wir gehen? Was sind die Werte, an die wir uns halten können? Die Werte, nach denen wir erziehen dürfen, ohne den jungen Menschen aufzuerlegen, was vielleicht nicht standhält und nicht auferlegt werden darf. Er ist das Licht. Die Taufkerze ist Sinnbild für die Erleuchtung, die uns in der Taufe geschenkt wird. So spricht in dieser Stunde auch der heilige Paulus ganz unmittelbar zu uns. Im Philipperbrief sagt er, in einer verkehrten und verwirrten Generation sollten die Christen als Lichter in der Welt leuchten. Bitten wir den Herrn, dass das kleine Licht der Kerze, das er in uns entzündet hat, das leise Licht seines Wortes und seiner Liebe in uns in den Wirren dieser Zeit nicht ausgelöscht, sondern heller und größer wird, dass wir mit ihm Menschen des Tages seien, Lichter für unsere Zeit. So die Gedanken von Benedikt XVI. Aus seiner Predigt in der Osternacht 2009. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit so Nicht-Christen oder jene Getauften, die nicht mehr glauben können, und Menschen, die auf der Suche sind, neu zu fragen beginnen. Was haben sie, die bewusst aus dem Glauben mit dem Auferstandenen leben wollen, mehr als wir, dass sie so vor Freude strahlen. Oder auch, Gott muss groß sein, dass sie so auf diese Weise leben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Liebe Hörerinnen und Hörer, was Gott uns gibt, was er uns schenkt, geschieht immer im Hinblick auf unser Glück. Im ersten Artikel sagt der Katechismus der katholischen Kirche, Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat er den Menschen aus freiem Willen geschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhabe. So weit aus dem Katechismus. Und so wird es wichtig sein, oft über das Glück der Ewigkeit nachzusinnen, was uns eben durch den Tod Jesu und seine Auferstehung eröffnet ist, wohin Jesus uns den Weg erleuchten will, damit wir ihn entdecken und dass wir diesen Weg gehen können, der Jesus ja selbst ist. Das wird andere Gegebenheiten ja relativieren bzw. uns helfen, sie in rechter Weise einzuordnen, auch im Hinblick auf die Kraft der Auferstehung Jesu eben in unserem materiellen Reichtum, Gesundheit, Alter, Sorgen und Nöte, Dingen und Situationen, die wir gerne anders hätten, die oft unsere ganze Kraft zum Leben verbrauchen und im Übrigen auch nicht ewig dauern. Und so möchte ich nochmals auf die Worte von Johannes von Neapel zurückkommen, dieses Heil fürchtet die Krankheit nicht, hat keine Angst zu ermatten und achtet der Schmerzen nicht. Wir müssen daher rückhaltlos nicht nur mit der Zunge, sondern auch mit dem Geist rufen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn er erleuchtet, wenn er rettet, wen sollte ich dann fürchten? Soweit nochmal die Gedanken von Johannes von Neapel. Damit meint er, bei aller Krankheit, Ängsten, Schmerzen und verschiedensten Situationen, persönlich und auch allgemein in unserem Umfeld und der Welt, mit denen wir oft schwer zu ringen haben, durch die Auferstehung Jesu ist dem Tod die Macht genommen. Wir werden im Leben mit Christus, im Leben mit dem Auferstandenen niemals auf der Verliererseite stehen. Er nimmt uns mit hinein in seinen Sieg und wenn wir diese Sehnsucht haben. Und da beginnt es schon mit unserer Sehnsucht, in diesem Sieg zu leben, mit diesem Wunsch verspüren, uns danach ausrichten, dann werden wir zu Zeugen des Auferstandenen werden, schon aus dieser Sehnsucht heraus auch für andere, die uns sehen werden und es spüren werden, bemerken werden in unserer Haltung, in unserem Denken, in unserer Bemühung, wenn wir aus dem Auferstandenen heraus ja leben, aus seiner Kraft mit ihm leben, dass da etwas Neues ist, etwas anderes ist, was andere wirklich spüren werden. So darf ich auch noch einmal Benedikt den 16. zitieren. Die Auferstehung Jesu ist eine Eruption des Lichts. Tod wird überwunden, das Grab aufgerissen. Der Auferstandene selbst ist Licht, das Licht der Welt. Mit der Auferstehung tritt der Tag Gottes in die Nächte der Geschichte hinein. Von der Auferstehung her verbreitet sich Gottes Licht durch die Welt, die Geschichte. Es wird Tag. Ja, mit diesen wunderbaren Gedanken von Benedikt dem 16. wird uns dies noch einmal verstärkter bewusst, aus was wir leben wollen, dass wir nicht mehr in die Dunkelheit hineinleben mit Jesus, sondern in das Licht hinein, es wird Tag. Mit Jesus wird es hell, wird es Tag. Vielleicht dürfen wir gerade mit all unseren Lebensumständen mehr und mehr entdecken, zu welcher Herrlichkeit wir berufen sind. Wenn wir uns der Gottesmutter anvertrauen, sie, die alles durchgetragen hat, auch durch das Kreuz hindurch im Glauben hin zur Auferstehung, dass wir uns an sie halten, ja, dass sich auch in unserer Not, auch in unseren schwierigen Fragen und Situationen, ja, dass wir nicht mit Gewalt selber, mit eigenem Willen alles verändern wollen, sondern dass wir vielmehr uns stützen auf die Hilfe des Herrn, auf die Fürsprache der Gottesmutter, dass sie uns helfen, auch auf die Fürsprache der Heiligen und der heiligen Engel, dass sie uns helfen, dass wir uns so verwandeln lassen durch die Gnade, dass wir um die Kraft Gottes bitten in unseren Situationen, dass das Licht hineinkomme in unsere Dunkelheiten und wir so daraus zu fröhlichen Zeugen des Auferstandenen werden, wenn wir quasi unsere Wunden von Jesus verwandeln lassen, ja, verklären lassen sozusagen. Ja, sorgen wir in dieser Hinsicht als Christen auch füreinander, helfen wir einander, tragen wir die Last füreinander, miteinander, mit Rat und Tat im Gebet, ja, dass wir den Mut aufbringen, immer wieder neu zu bezeugen, Christus den Auferstandenen, lassen wir ihn den Herrn sein über unser Leben. Er wird uns Veränderung schenken, er bringt sozusagen den Stein ins Rollen, der uns einschließen will in unseren Gräbern von Unsicherheit, Angst und Schmerz. Der selige Karl Leisner, der 1939 von der Gestapo verhaftet und über 5 Jahre im KZ Sachsenhausen wie im KZ Dachau inhaftiert war, schreibt in seinen Tagebüchern: Christus ist meine große Leidenschaft geworden, die Sehnsucht und Kraft meines jungen Kampfes. Er ist mein Mal und Kennzeichen, er hat meinen Charakter geprägt. Christus, der Starke, ist nicht gefühllos, sondern voll tiefer Liebe zum Nächsten, zum armen, bedrängten Mitbruder. Für alles hat er ein Auge, ein Herz voll wissender, verzeihender, weiter Liebe. Soweit aus seinen Tagebüchern. Es heißt, seine tiefe Christusverbundenheit, die von Karl Leisner, trug ihn auch auf seinem Leidensweg. Trotz schwerer Krankheit fand er in ungebrochener Glaubensstärke die innere Kraft, immer wieder Mithäftlinge, gerade im KZ Dachau, zu trösten und zu ermutigen. Er schrieb weiter in seinem Tagebuch von diesem einen gewaltigen Wagnis des Lebens, das Christus heißt, das ihn beides erkennen lässt und ihn zum Bekenntnis des Auferstandenen führt. Ich zitiere noch einmal: Die Finsternis der Sünde und die hellstrahlende Sonne der Gnade, die uns aus ihr aufstieg zu ewigem Aufgang. Es wird nie mehr ganz Finsternis. Der Herr ist auferstanden und hat uns den Weg zum ewigen Leben gewiesen. Halleluja. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses wunderbare und ermutigende Lebenszeugnis des seligen Karl Leisner macht auch uns Mut und führt uns hin zu jenem, der von Anfang an der Initiator ist, der unaufhörlich fortwirkt und der die frohe Botschaft immer tiefer erkennen lässt. Es ist der Heilige Geist, der unser Herz und unseren Verstand formt, uns Kraft gibt, damit wir das Wort Gottes empfangen können, zu einem Sprachrohr werden können. Er macht die Kirche lebendig, indem er uns die Kraft zum Glauben schenkt und daraus leben lässt. Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche, ist es, der den Gläubigen den tiefen Sinn der Lehre Jesu und seines Geheimnisses erklärt. Er ist derjenige, der heute wie in den Anfängen der Kirche in all jenen am Werk ist, die das Evangelium verkünden und sich von ihm ergreifen und führen lassen. Er legt ihnen die Worte in den Mund, die sie allein niemals finden könnten und können, und bereitet zugleich die Seele des Hörers auf den Empfang der Frohbotschaft der Verkündigung des Gottesreiches vor, wie es Papst Paul VI. In seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nuntiandi formuliert hat. In den letzten Anweisungen, Belehrungen des auferstandenen Herrn Jesus Christus heißt es: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und bis an die Grenzen der Erde. Bei der Sendung der Jünger hauchte er sie an, der Auferstandene, und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist.
verkündet Jesus Christus den ewigen Gott. Um dieses Thema geht es auch heute, den Auferstandenen bezeugen. Sie hören einen Vortrag von Benefiziar Tobias Brandl aus Wickratsbad.
Liebe Hörerinnen und Hörer, als Getaufte und Gefirmte sind wir gerufen, mit unserem Leben Christus, den Auferstandenen, zu bezeugen. Im Jukat, der in jugendgemäßer Sprache des katholischen Glaubens aufgebauter Katechismus ist, heißt es: Wer sich in Freiheit für das Leben als Kind Gottes entscheidet und unter den Zeichen der Handauflegung und Salbung mit Chrisam in der Firmung um Gottes Geist bittet, erhält die Kraft, Gottes Liebe und Macht in Wort und Tat zu bezeugen. Ich möchte ganz kurz auf das Sakrament der Firmung eingehen, dass ja diese Stärkung ist, Bekräftigung ist, dass wir ja zu Zeugen des Auferstandenen werden und sind in dieser Welt. Die Firmung knüpft eng an die Taufe, ob es nun unmittelbar oder zeitlich und räumlich von ihr getrennt, gespendet wird, vollendet dieses Sakrament die Taufe. Der Firmspender legt die Hand flach auf den Kopf des Firmlings und salbt ihn mit Chrisam. Er zeichnet ein Kreuz auf die Stirn und spricht dabei, sagt den Namen und dann spricht er, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Dieses Zeichen und diese Worte vermitteln die Haltung, könnte man sagen, eines Fußballtrainers, der seinen Spieler vor seinem Einsatz mit ein paar Worten motiviert und ihm dabei die Hand auf die Schulter legt. So kann es ein schönes Bild für die Firmung sein. Dem Firmling wird die Hand aufgelegt. Er betritt sozusagen das Feld des Lebens, das Leben, das er zu meistern hat. Und das ist der Auftrag und die Einladung, gerade auch durch die Firmung, Werkzeug Gottes in diesem irdischen Leben zu sein, damit seine Herrschaft, das Reich Gottes, in dieser Welt sichtbar und spürbar wird. So sind wir durch ein bewusstes christliches Leben eine lebendige Beziehung, ja, in diese lebendige Beziehung zu Christus gerufen, durch die Salbung im Heiligen Geist, den Duft der Heiligkeit Christi auszuströmen. Gott ist uns Menschen also so nahe gekommen, dass uns damit alles geschenkt wurde. Vergebung am Kreuz Christi und dadurch der Zugang zu Gott, die volle Gemeinschaft mit ihm, dem Auferstandenen. Und das gilt ja für alle Menschen. Alle sind eingeladen dazu, dieses Geschenk anzunehmen. Wir haben ein Glück erfahren, dass wir mit anderen teilen dürfen. Es wäre unverständlich und auch unverantwortlich, ja, dieses Glück für sich zu behalten oder gar zu verbergen. Beten wir also täglich um den Heiligen Geist, bitten wir ihn, damit wir mehr und mehr lernen, aus der Kraft der Auferstehung Jesu Christi leben zu können. Gott will uns glücklich machen. Er möchte, dass wir uns nicht mehr selbst schädigen und verletzen. Er möchte, dass wir als seine Söhne und Töchter aus der Fülle seiner Liebe und Güte leben. Es soll uns nicht so gehen wie bei einer Frau, die als Bettlerin jeden Tag in einer Stadt umherging und Dinge aus den Papierkörben in Plastiktaschen mit herumschleppte. Nach ihrem Tod kam überraschenderweise zum Vorschein, dass sie vor einiger Zeit eine große Geldsumme geerbt hatte. Sie hatte eine Luxuswohnung und einige wertvolle Gemälde geerbt. Aber sie zog es vor, weiterhin mit ihren Plastiktüten voller Müll durch die Gegend zu ziehen. Sie hatte ihr Erbe nicht genießen können. Als Christen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir ein ungleich größeres Erbe aus dem Leben Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung. Nicht nur das ewige Leben ist uns verheißen, ebenso ein erfülltes Leben hier auf Erden. Das ist ein Leben, das äußerlich vielleicht nicht zu den Erfolgreichen gehört, das aber innerlich Zufriedenheit bringt. Paulus gibt uns im 12. Kapitel des Römerbriefes einen kleinen Einblick in diese innere Erfüllung, in die Schätze des Christseins, die ich ganz kurz benennen möchte. Also diese aufrichtige, ungeheuchelte Liebe, wenn wir verstanden haben, dass Gott uns so liebt, wie wir sind, ja, so haben wir die Freiheit, unsere Masken abzulegen. Die Begeisterung für Gott, diesen, ja, gewissermaßen auch Enthusiasmus, wer von Gott durchdringen ist, der besitzt eine Freude und eine Kraft, die andere mit zieht. Gelingende Beziehungen zum anderen, indem wir Gastfreundschaft üben und freigebig sind, indem wir anderen bereitwillig verzeihen wollen, wenn wir mitfühlend sind im Bemühen, echt und wahr zu sein, wenn wir Güte leben wollen und mit anderen in Frieden zusammenleben. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Tagen ruft uns der Auferstandene wie Maria von Magdala beim Namen. Er ruft uns, dass wir aus seiner Liebe, aus der Liebe Gottes leben sollen, mit ihm, in ihm, durch ihn. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns neu diese Sehnsucht schenkt, die Kraft, dass wir uns von seiner Liebe, von seinem Licht verändern lassen. Das kann auch heißen, dass wir uns einüben müssen, zum negativen Nein zu sagen, auch wenn es uns auch etwas kosten mag. Vielleicht erleben wir dabei auch Kritik und Spott. Ein neues Verhalten kann Reaktionen von Unverständnis und Aggressionen hervorrufen, wenn wir eine Lüge nicht mehr mitmachen können oder einiges noch gut machen müssen. Es ist auch schon passiert, wie ich gelesen habe, dass zwei, die zusammenleben und dann Christen wurden, sich klar wurden, ja, Mann und eine Frau, dass die Art ihres Zusammenlebens nicht richtig ist. Sie entschlossen sich, bis zur Heirat enthaltsam zu leben. Das braucht einen Verzicht, der jedoch die Beziehung auf eine neue Art tiefer werden ließ. Andere entdecken, dass sie nach dem Tod des Partners oder nach einer zerbrochenen Ehe nun zur Ehelosigkeit eingeladen werden, um mehr Gott und den Menschen dienen zu können. Die Entscheidung dazu kann auch ein Opfer bedeuten, das in tiefer Weise aber mehr Erfüllung und Zufriedenheit bringen wird. Wir dürfen sicher sein, wenn wir wieder auf das ganze Geschehen des Lebens Jesu, seines Leidens, seines Todes am Kreuz und seine Auferstehung blicken. Gott liebt uns. Wir haben einen guten Gott. Er will nur das Beste für unser Leben. Manchmal können wir in Versuchung kommen, an Gottes Plänen mit uns und seinen Absichten selber herumzumachen, herumzudoktern gewissermaßen und etwas zu verbessern, indem wir uns sagen, Gott ist nicht mehr ganz auf dem Laufenden, ich kann es besser als er, ich lasse hier Gott aus dem Spiel. Aber wir können es nie besser machen als Gott und manchmal richten wir mit unserem ja auch Eigenwillen viel Unheil an. Für viele Scherben in unserem Leben sind wir selbst verantwortlich. Aber Gott nimmt unsere Trümmerhaufen und macht daraus etwas Neues. Das feiern wir und betrachten es betend in ganz intensiver Weise in diesen Tagen der Osteroktav sowie im Hinblick auf den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Er öffnet uns, ja, aus Sackgassen neue Wege. Aus Scherben kann Segen erwachsen im Blick auf unseren auferstandenen Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Pfingstpredigt des Petrus heißt es, Gott hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Mit dieser Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und als sie es hörten, traf es sie mitten ins Herz. Lassen wir uns in diesen Tagen ins Herz treffen von seiner Liebe und Barmherzigkeit des Auferstandenen, in dem auch gilt, was Petrus von König David in seiner Pfingstpredigt zitiert, der schon vorausschauend über die Auferstehung des Christus schreibt, »Ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zu Rechten, ich wanke nicht.« Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Ja, mögen diese Worte ganz tief in unser Herz gehen, damit wir so aus der Kraft der Auferstehung Jesu leben, seiner Hingabe und Kreuzen, seiner Auferstehung, dass wir ihn so bezeugen mögen und zum Zeichen für andere werden, dass der Auferstandene in unserer Mitte ist, dass er lebt und unser Leben neu macht. Vielen Dank.
Vielen Dank an Herrn Benefiziar Tobias Brandl aus Wickratsbad für diesen Vortrag, den Auferstandenen bezeugen. Ein Vortrag hier bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Sie können den Vortrag auch bestellen auf CD. Sie können sich melden bei den Kollegen unter der 08328 921 120 oder Sie gehen nach auf unsere Internetseite www.horeb.org. Da können Sie auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, sich selber die Sendung herunterladen, auf CD brennen, anhören, wann Sie möchten. Ja, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten, dass wir immer mehr dieses Geheimnis der Auferstehung erfassen und auch bezeugen können.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter, segne, stärke und schütze euch der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und Ihnen noch eine gute Osterzeit.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.